Die Zeit, die hinter ihm lag, war keine leichte. Viele Wochen, viele Monate konnte Zacharias nicht reden. Ihm war etwas Eigentümliches passiert. Während er Dienst hatte am Tempel als Priester, erschien ihm ein Engel und kündigte die Geburt seines Sohnes an. Eigentlich ein freudiges Ereignis, wenn dann nicht das Alter gewesen wäre. Zacharias wusste, dass er und seine Frau eigentlich jenseits der Zeit sind, wo man noch Kinder bekommt. Jedenfalls auf natürliche Weise Kinder bekommt. Seine Frau galt als unfruchtbar. Beide waren all die Jahre trotz dieses in der Region erheblichen Makels für eine Ehe, wenn die Frau keine Kinder bekommen konnte, sie waren beieinander geblieben. Wie, wissen wir nicht. Sie waren aber als Ehepaar durch diese Zeit gegangen. Und dann passierte ihm mitten sozusagen in seinem Dienst, er wollte gerade vor die Menschenmenge treten, da steht ein Engel neben ihm und kündigt ihm die Geburt eines Kindes an. Das wäre zu schön. Er freute sich nicht auf den ersten Blick, sondern wies dieses Ansinnen des Engels mit seiner Botschaft eher kritisch, zweifelnd zurück. Wir sind jenseits der Zeit. Wie soll das gehen? Und der Engel, dem ist die Sache ernst, denn er sagt dann daraufhin, weißt du, von nun an, als Zeichen für dich, dass Gott es tut, wirst du nicht wieder reden können. Bis an dem Tag, sozusagen, wo dein Kind geboren wird. Und der Engel gab ihm den Auftrag, das Kind Johannes zu nennen. Niemand in der Familie von Zacharias hieß Johannes. Also das wäre wie bei uns, manche kennen ja noch die Tradition, dass die Kindern entweder ein Name von Oma und ein Name von Opa gegeben wird, irgendwo so, dass sozusagen die Familientradition irgendwie weitergeht. Damals war das nicht anders, viel ausgeprägter als heute bei uns. Aber Zacharias konnte nicht reden. Mindestens, so würden wir sagen, 10, 11 Monate lang. Was geht in einem Menschen vor, der dieses Erlebnis und diese Erfahrung mit Gott gemacht hat? Er ist in sich sprachlich mit seinen Gedanken eingeschlossen, in der Stille. Er kann nichts sagen. Vielleicht nur das Nötigste auf kleinen Schreibtafeln weitergeben. Vielleicht war ihm ja diese Botschaft und diese Ankündigung Anlass, noch einmal neu sich in dem Studium der Schrift zu vertiefen. Noch einmal neu zu forschen, was Gott sagt zu seinem Volk, zu den Zeiten, die da kommen sollen und ins Haus stehen. Und dann schließlich kam der Tag, als sein Sohn geboren wurde und als er beschnitten werden sollte, als ihm auch bei der Gelegenheit der Name verliehen werden sollte. Und als seine Frau dann das Kind zu den Priestern brachte und sagte, er soll Johannes heißen, sagten sie, niemand in der Familie bei dir heißt Johannes. Und dann ging Zacharias hin und schrieb auf ein Täfelchen, dass der Name des Kindes Johannes sein soll. Und Gott löste die Zunge und er konnte wieder reden. Und dann brach es aus ihm heraus. Dann bahnte sich sozusagen in Worten all das, was in ihm gewachsen war in der Stille. Dann formulierte er, was ihm im Herzen wichtig geworden ist, an Erkenntnis. Er schreibt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause des Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tage, da er auftrat vor Israel. Was für ein wunderbares Gebet, was für ein Lobgesang. Wenn wir das heute so hören, dann ist uns zunächst einmal vieles fremd. Das sind sehr lange, sehr verschachtelte Sätze. Und man weiß gar nicht, ja, wo geht's denn nun so lang? Das ist wie so ein Slalomlauf durch die Stangen. Gehen wir es einmal an. Es beginnt mit dem eigentlich jedes Gebet beginnen sollte, nämlich mit einem Anruf Gottes und einem Lob an ihn. Gepriesen sei der Name unseres Herrn. Gepriesen sei Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und dann kommt die Begründung. Dann kommen die Gedanken, warum dieser Gott gelobt werden soll. Warum ihm dieses Lob gebührt. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Offensichtlich ist Johannes auf die Spur gestoßen in den Propheten, dass der Tag kommen wird, wo Gott sozusagen seinen Messias schickt und mit dem Messias einen Wegbereiter, das lebte ganz intensiv in dem Volk Israel. Sie wussten, wenn der Messias kommt, kommt auch einer, der ihm vorausgeht. Der Weg für den Messias, für den Friedenskönig, für den König, der so ganz anders ist, da wird Gott Vorbereitungen treffen. Und das, was Zacharias hier sozusagen entfaltet, ist, dass Gott schon längst unterwegs war, um das Licht zum Erstrahlen zu bringen. Schon längst war und ist Gott am Werk. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause des Knechtes David. Und jetzt sind alle im Vorteil, die sich die letzten Wochen die Zeit und die Mühe gemacht haben, am Sacharja teilzunehmen. Wer nur ein bisschen aufgepasst hat und wer so ein paar Texte noch im Ohr hat, spürt plötzlich, wie sozusagen fast eine Prophetie nach der anderen aus dem Propheten Sacharja hier anklingt. Die gleichen Farbtupfer, die gleichen Informationen. Da ist von dem Knecht David die Rede oder von dem Spross aus dem Hause David. Da geht es um einen Retter, den Gott erwecken wird. Einen Retter, den Gott schaffen wird. Der Messias, auf den sie warten. Und dann zitiert er die Schrift, wenn er sagt, so hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Das, was Gott heute tut, hat schon begonnen in der Zeit vor vielen, vielen Jahrhunderten. Wir können im Amos-Buch lesen, dass Gott dort seinem Volk sagt, alles, was Gott tut, sagt er vorher seinen Propheten. Alles, was Gott schaffen möchte, bereitet er vor bei seinen Propheten. Und Zacharias kannte die Schrift und er kannte die Schriften und er wusste, das, was hier jetzt passiert, hat offensichtlich einen speziellen Charakter. Wir wollen das gleich noch einmal genau anschauen, dass man da ja auch erstmal draufkommen muss. Dass inmitten dieser großen, unendlichen Welt, und die war damals für die Menschen nicht kleiner als für uns, auch wenn sie vielleicht noch nicht wussten, wie man um die Welt fliegt, aber für die Leute mit den damaligen Fortbewegungsmitteln war diese Welt unglaublich, unbegreiflich groß. Was muss in dem Zacharias auch an Glaube gewachsen sein, an Mut? zu sehen, dass Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, bei ihm in seiner Familie die Geschichte des Volkes Israel verdichtet. Also, sag das mal so, wer von uns käme auf die Idee, dass durch die Geburt eines Kindes in der Familie einmal das Weltgeschick bestimmt wird? Da braucht es besondere Augen des Glaubens. Da braucht es eine besondere Botschaft. Da braucht es eine besondere Beziehung zu Gott, dass man in seinem Herzen spürt, ja, dieses Kind wird einmal den Unterschied machen. Dieses Kind wird einmal Geschichte schreiben. Dieses Kind ist in der Hand Gottes ein auserwähltes Werkzeug. Und da jetzt sozusagen nicht abzudrehen, die Fahne zu schwenken und zu sagen, mein kleiner Jens, das ist der neue König. Meine kleine, keine Ahnung, Mädchenname, wunderbar, wird Königin. Ich weiß, es dauert nicht lange, dann träumen alle kleinen Mädchen davon, einmal Prinzessin zu werden. Sie lieben es, weiß nicht warum, sich Kronen aufzusetzen. Davon träumen sie. Aber der Zacharias spürte in seinem Herzen, was heute hier in meiner Familie passiert, was mit der Erscheinung des Engels begonnen hat, das hat Bedeutung für das Volk, für die Welt. Gott hat uns einen starken Retter erweckt. Wir warten auf einen aus dem Hause Davids. So hat er verheißen. So hat er es angekündigt. So hat er gesprochen. Und er hat uns, wir erinnern uns wieder an Sacharja, er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat uns errettet und zurückgebracht aus dem Exil. Er hat uns errettet durch Verfolgung hindurch. Er hat uns bewahrt und errettet, auch in der Zeit Alexander des Großen, als er über das Land kam. Er hat sein Volk erhalten. Er hat uns stark gemacht. Er hat uns errettet und er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet, an seinem heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat. Das, was Zacharias hier tut, ist, dass er sagt, die Geschichte, die ich heute sehe, ist, hat schon lange begonnen vor mir. Das Heilshandeln Gottes, das Handeln Gottes mit seinem Volk, die Verheißung aus der Vergangenheit. Heute macht Gott bei uns, bei mir einen Zwischenstopp. So könnten wir sagen. Gott kommt und es bleibt nicht sozusagen die Verheißung, die durch den Äther zieht, durch die Welt schwebt. Nein, Gott kommt und er selbst macht an diesem Tag einen Zwischenstopp. Er setzt gleichsam einen Fuß auf die Erde und lässt in Erfüllung gehen, was man so von Generation zu Generation weitererzählt und weitergepredigt hat. Er hat das Erbarmen, das er den Vätern gezeigt hat, heute an uns, bei uns eingelöst. Da ist jemand gekommen, da ist jemand erweckt worden und wir werden sehen, er wird uns Heil bringen. Er ist der, der in der Kraft des lebendigen Gottes unter uns sein wird. Und dann nimmt er noch einmal den Gedanken auf des Geschenkes. Gott hat nicht nur einen starken Retter erweckt und geschenkt, sondern er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, da wird noch einmal aufgenommen, dass sozusagen das große Rettungshandeln in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die Befreiung aus Ägypten, die Befreiung aus dem Exil, die Bewahrung und Befreiung von Gefangenen durch alle Kriege hindurch. Gott hat uns geschenkt, aus Feindeshand befreit. Und das finde ich jetzt total spannend für mich, dass bezogen auf das alttestamentliche Gottesvolk, hier steht, um ihm furchtlos zu dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. vor seinem Angesicht alle unsere Tage. Ich spanne mal so einen schnellen, flotten Bogen. Wir haben ja vor einigen Sonntagen begonnen mit der Frage, sozusagen Gemeinde wozu, Gemeinde warum, und werden das im neuen Jahr auch aufnehmen. Jetzt ist Weihnachten, wir predigen über Weihnachtstexte oder Adventstexte. Aber auch im Neuen Testament finden wir eine ähnliche Formulierung in der sogenannten Missionspredigt des Paulus. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 und 10, wo es heißt, ihr habt euch abgewandt von den Göttern und euch bekehrt zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen. Ein wesentlicher Aspekt, wir müssen gucken, wie das dann aussieht, aber ein wesentlicher Aspekt ist, dass das Volk Gottes bestimmt ist, da ist, erlöst ist, befreit wurde, gereinigt wurde von Sünde, um Gott zu dienen. Um vor Gott zu sein. Ich könnte es auch so sagen, um Gott Freude zu machen. Um mit Gott gemeinsam Zeit zu erleben und Beziehung zu gestalten. Um ihm zu dienen. Um ihm zu sagen, wie wunderbar er ist. Und von dem zu leben, was Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit uns schenkt und zum Leben gibt. Aus diesem Jubel, aus diesem Lobpreis Gottes über das, was er in der Vergangenheit gemacht hat, was er jetzt einlöst, heute vor unseren Augen, dass er da ist, dass er offensichtlich das, was er in der Vergangenheit versprochen hat, heute einlösen wird, schaut nun Zacharias, seinen Sohnemann, an und sagt zu ihm, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Zacharias hat erleuchtete, helle Augen des Glaubens und eines, wir könnten auch sagen, Propheten. Er sieht genau, sein Sohn ist nicht der Messias. Die Rolle seines Kindes ist nicht weniger bedeutsam, aber eine andere. Und du, Kind, wirst Prophet sein. Du, Kind, wirst dem Messias vorausgehen. Deine Bestimmung ist es, den Weg zu bereiten, dass der Messias kommen kann. Und dann spricht er weiter. Du wirst sein Volk, nicht unser Volk, nicht dein Volk, nicht mein Volk. Wir könnten das wieder ganz flott übertragen. Nicht deine Gemeinde, nicht meine Gemeinde, seine Gemeinde. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Wie sieht das aus? Du wirst das Volk mit der Erfahrung von Heil beschenken, und zwar in der Vergebung der Sünden. Damit ist schon im Grunde genommen entfaltet, was die Botschaft des Johannes einmal sein wird. Du wirst das Volk rufen und einladen, umzukehren, Vergebung von Schuld und Sünde in der Taufe zu erleben im Jordan. Du wirst einmal der sein, der den Weg für den Heiland vorbereiten wird, indem du den Menschen verkündest, dass sie ihr Herz in Umkehr vor Gott vorbereiten sollen. Ich weiß gar nicht, ob Zacharias die nächsten Jahre das alles behalten hat, was er da sagt. Viele haben zugehört, vielleicht hat er sich's aufgeschrieben. Es ist uns überliefert, darüber sind wir zutiefst dankbar. Aber das war im Moment, wo er das erlebte, wo er die Sprache wiederfand, wo ihm die Augen geöffnet waren. Das war das, was er beschreibt. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Darin liegt das Heil für uns, dass wir nicht festgelegt sind auf unsere Schuld, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, dass wir nicht verzweifeln müssen an uns, wie wir sind, dass wir erleben und erfahren können, Gott vergibt uns. Gott nimmt uns die Lasten und die Bindungen aus unserer Vergangenheit ab. Er durchtrennt, was uns hält und schwer macht. Der Psalmist schreibt einmal in Psalm 31, er stellte meine Füße auf weiten Raum. Gott möchte, dass wir atmen können, dass wir leben. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, Johannes, in der Vergebung der Sünden. Und dann kommt die ganz große Verheißung. Und deswegen ist Advent. Deswegen geht es auch ums Licht. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Niemand braucht mehr in der Finsternis wandeln. Hier bei Zacharias lesen wir, uns wird besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Dafür kommt das Licht. Dafür kommt Jesus, der Heiland, als Licht in die Welt. Zu Menschen, die für sich selber das Gefühl haben, das Wissen haben, ich bin auf der Schattenseite des Lebens. Ich gehöre nicht zu denen, die reich, gesund und prosperierend sind. Ich gehöre zu denen, die sozusagen mit dem Leben kämpfen, mit der Gesundheit kämpfen, mit Beziehungen Probleme haben. Ich gehöre zu denen, die unvollkommen sind. Ich weiß um meine Schuld. Ich weiß um meine Sünde. Ich weiß darum, dass viele Dinge, die ich anpacke, nicht so werden, wie ich sie mir wünsche. Ich weiß darum, dass ich mich manches Mal im Leben verlaufen werde oder verlaufen habe. Aber dieses Licht kommt, um zu leuchten, so wie es ein Licht tut. Wo Licht in Finsternis aufleuchtet, ist es nicht mehr finster. Das Licht macht es hell. Aber zunächst einmal zeigt das erhellende Licht nur das, was in der Dunkelheit der Finsternis bisher gut verborgen war, nämlich all das, was nicht gelungen ist, all das, was Schuld ist, all das, was krumm ist, all das, was mir das Leben schwer macht. Aber das Licht leuchtet nicht nur, um zu sagen, Edge, siehst du, so bist du, du schaffst es nicht. Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang darunter gelitten, erzogen worden zu sein oder in ihrer Kindheit den Spruch des Vaters oder der Mutter gehört zu haben, aus dir wird sowieso nichts. Du schaffst das nie. Du bist viel zu dumm. Du hast zwei linke Hände. Worte, die wie Pfeile in das Herz treffen, wie Messerstiche sind, die uns ein Leben lang Mühe machen, uns entmutigen. Dieses Licht, das Gott in die Welt schenkt und gibt, ist ein Licht der Barmherzigkeit. Ein Licht, das kommt, um uns sozusagen die Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Dieser Messias wird beschrieben als ein Heiland, der rettet und gerettet ist. Ein Heiland, der weiß, wie Menschen am Leben leiden. Ein Retter, der nicht verurteilt, sondern einlädt zum Leben, der einlädt, in seine Nähe zu kommen, so nah an das Licht zu kommen, dass man selbst zum Licht in dieser Welt wird. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus seinen Jüngern. Warum? Weil sie sich entzündet haben an ihm, weil sie das, was seine Botschaft ist, die Vergebung der Schuld und die Liebe zu Gott und die Warmherzigkeit und Barmherzigkeit und Liebe zu Menschen, weil sie in ihnen lebt und weil der Geist Gottes dieses Leben in ihnen entfaltet und weil Gott uns mit seinem guten Heiligen Geist auf Wege lenkt, die Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen suchen. Zacharias sagt all diese Worte über einen kleinen, frischgeborenen, strampelnden Jungen. Dieser kleine Kerl ist noch kein Monat alt. Was für eine Zukunft wird ihm da sozusagen in die Wiege gelegt? Man könnte fragen, aber wie soll der arme Kerl damit leben? Das ist ja auch nicht nur Segen, das ist ja auch eine richtige Last. Wenn einem sowas in die Wiege gelegt wird, darf das echt noch ein Junge sein? Darf der noch im Dreck spielen? Darf der noch mit anderen Jungen raufen? Ist der nicht schon von vornherein so heilig erklärt worden? Das ist ja auch keine schöne Kindheit, oder? Die kleine Anekdote hintendran lese ich noch. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag, da er auftrat vor Israel. Das wird fast beiläufig als ein Prozess erzählt. Das Kind wuchs auf und mit dem Wachsen, mit dem Pubertieren, mit dem Groß, mit dem Starkwerden gewinnt auch eine Überzeugung offensichtlich in dem Johannes Raum, dass er eine besondere Botschaft hat. Vielleicht auch, weil der Vater es ihm erklärt hat. Vielleicht auch, weil der Vater sich wirklich erinnert an diese Worte. Weißt du, du bist nicht nur einfach geboren. Das war für uns was ganz Besonderes. Du bist ein Kind zur Unzeit. Wir hätten dich gar nicht sozusagen zeugen können. Wir waren jenseits. Wir haben es versucht. Wir haben uns Kinder gewünscht. Jahrelang nichts ist geschehen. Und als dann im Tempel der Engel mit mir sprach, da passierten plötzlich Dinge. Du warst plötzlich unterwegs. Du wurdest geboren. Und als du geboren wurdest und ich nach 11 Monaten stumm sein und schweigen wieder reden konnte, da habe ich gebetet und habe mich gefreut und dann habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes ihn mir eine Botschaft gibt, die über dein Leben ausgesprochen ist. Ich glaube, dass du jemand bist, den Gott gebrauchen wird und gebrauchen will für unser Land, für unser Volk. Du sollst einmal Menschen zur Umkehr rufen. Nun ist das so, wenn solche großen Aufträge in unser Leben fallen, dass man damals wie heute sagt, darüber muss ich mal nachdenken. Darüber muss ich mal nachdenken, vielleicht in aller Ruhe. Am besten geht man dorthin, wo man wenig Ablenkung hat. Ich weiß noch nicht, ob ihr schon mal in der Wüste wart. Da hat man relativ wenig Ablenkung. Wind am Morgen, Hitze am Tag, abends wieder Wind und dann dunkel. Viel mehr passiert da nicht. Man hört keinen Vogel, man hört nur den Wind, spürt nur die Sonne. Ansonsten ist einfach Stille. Stille, wie wir sie gar nicht mehr kennen. Einfach nur Stille. Wenn du dich nicht bewegst und ein Geräusch machst, hörst du nichts. Vielleicht, wenn der Wind stark pfeift, dann heult er eventuell im Gebirge oder in Steinen oder du siehst, dass irgendwo ein ganz leises Rieseln ist, weil ein wenig Sand hier und da vom Wind mitgenommen wird. Sonst ist Stille. Vormittagsstille, Nachmittagsstille, Abendsstille. In der Wüste ist es ruhig. In der Wüste hört man nur sich selbst. In der Wüste hört man nur die Schreie und Gedanken des eigenen Herzens. In der Wüste hört man seine Gedanken. Johannes geht in die Wüste. Er muss sich darüber klar werden, was ist mein Weg, was ist mein Auftrag. Und er erstarkte im Geist und zog sich zurück in die Wüste, um zu hören. Um zu hören, was Gott ihm ins Herz sagt, um zu hören, was in seinem Herz ist und was gereinigt gehört. Um zu hören, um Raum zu haben vor Gott, für Gott und um leer zu werden von sich selbst. Johannes kam, trat an seinen Dienst an und ging Jesus als Rufer in der Wüste, als Rufer, der zur Umkehr ruft und die Heilserfahrung der Vergebung schon mal einübt mit seinem Volk, er geht dem Herrn voraus. Wenn wir Johannes anschauen, dann wissen wir, wie bei der ersten Kerze, da ist schon Licht. Da ist schon etwas von Licht Gottes aufgeleuchtet, aber es ist noch nicht alles. Da kommt noch einer. Da kommt nicht noch mal nur was, sondern da kommt noch einer. Da kommt der Messias. Da kommt der König des Friedens. Da kommt der, von dem es in den Propheten heißt, er hat wunderbaren Rat. Gott macht Zwischenstopp bei uns. Gott löst seine Verheißung ein. Gott handelt heute. Und damit steigt die Spannung. Wer wird es sein? Wie wird er sein? Der neue König, der da kommt. Was wird er sagen? Was wird er tun? Wie geschieht es? All das liegt im Dunkeln. Aber hell ist es geworden. Die Ankündigung und die Verkündigung hat begonnen, dass der Prophet da ist, der dem Herrn, der dem Messias vorausgeht. Und er ist der, der schon ein Stück Licht vom Himmel in die Finsternis bringt. Er ist der, an dem wir sehen können, es dauert nicht mehr lange, der Messias kommt. Das Licht ist auf dem Weg. Und es wird uns gelten, es wird uns erreichen, die wir auf der Schattenseite des Lebens sind. Advent. Er kommt und Gott hat begonnen zu kommen. Er hat sich angekündigt und er hat angefangen, seine Verheißung aus dem Alten Testament einzulösen. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Geretteter und Helfer, einer, der gerecht ist und Gerechtigkeit bringt und einer, der erlebt und erfahren hat, von Gott geschützt und beschützt zu sein. Und einer, der uns retten wird, weil er zerbrechen wird an der Botschaft, die er bringt, weil die Menschen ihn ans Kreuz nageln werden. Aber Gott wird ihn auferwecken. Gott wird den, der den Weg in Liebe vorausgegangen ist, erwecken von der Macht des Todes und aller Welt zum Licht aufstecken und aller Welt zum Weg des Heils und des Friedens küren. Das ist das, was Gott vorhat. Johannes geht ihm voraus und wie mit einer Kerze, weitere werden folgen, aber wie mit einer Kerze beginnt er seinen Dienst. Er bringt schon ein Stück Licht in diese Welt von Gott. Und wenn der Messias kommt, dann wird das Heil offenbar und sichtbar für alle. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Erwartung Advent hinkriegen dieses Jahr. Zu spüren, dass da immer mehr von der Erlösung und von dem Heil Gottes in Jesus aufleuchtet. Bis zu dem Tag, wo die Engel singen, einigen Hirten, versprenkelt irgendwo auf einem Feld, euch ist heute der Retter geboren, euch ist heute der Heiland geboren. Welche Botschaft? Wir gehen darauf zu und der Advent soll uns vorbereiten, einstimmen und im Grunde genommen Vorfreude kreieren für den Tag, wenn es dann heißt, heute ist euch der Heiland geboren. Amen.